Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Das nächste kleine Zwischenfazit in den NHL Playoffs. Es gibt wieder ein paar Serien, wo zwei Spiele absolviert sind und ich versuche das heute auch ein Stück weit kürzer zu fassen. In der letzten Folge habe ich ja, glaube ich, für drei Serien mehr als eine halbe Stunde gebraucht. Heute sind es vier verschiedene Serien und ich hoffe, dass ich mich da ein bisschen kürzer fassen kann. Wir beginnen mit der Serie zwischen Tampa Bay und Montreal. Die Lightning bekanntermaßen mit Heimrecht gegen den jungen Gegner, aber nicht mehr ganz unerfahren. Die Canadiens letztes Jahr zum ersten Mal wieder in die Playoffs reingeschnuppert, zumindest mit diesem Kern. Die letzte Finalteilnahme ist ja tatsächlich gar nicht mal so lange her. Spiel 1. Was ich sagen muss, erstmal vorneweg, ich finde, dass es relativ viele Canadiens-Fans gab in Tampa Bay. Also da war ich schon erstaunt. Natürlich weiß ich, dass viele US-Amerikaner sich zur Ruhe gesetzt haben in Florida, die aus dem Norden kommen. Aber dass da jetzt auch so viele Canadiens sind und Kanadier dann anscheinend, also da war ich schon ein bisschen überrascht. Es gab eine große Chance für Tampa Bay zu Beginn der Partie. Da war es durchaus möglich, dass sie in Führung gehen. Aber am Ende ist es dann Josh Anderson, der den Führungstreffer erzielt für die Canadiens. Und da frei im Slot zum Abschluss kommt und das 1:0 erzielt. Dann gibt es im zweiten Spielabschnitt innerhalb von 29 Sekunden das 1:1 im Powerplay durch Darren Radish und das 2:1 durch Brandon Hagel, der schon in richtig guter Playoff-Form ist. Drohte so ein bisschen zu kippen aus meiner Sicht, aber Juraj Slafkovský mit dem Ausgleich auch ein Powerplay-Tor. Das wird Thema des Spiels Nummer 1 sein. Das erste Powerplay-Tor für die Canadiens kurz vor Ende des zweiten Drittels. Damit also mit 2:2 in den letzten Spielabschnitt. Und da wieder Juraj Slafkovský mit einem Powerplay-Tor. 5:56 waren gespielt. Allerdings Brandon Hagel relativ zeitnah mit dem Ausgleich. Auch erneut in Überzahl, ich habe es schon erwähnt, sehr, sehr viele Powerplay-Tore. Und da gab es auch ein Powerplay, ja, kurz vor Ende der regulären Spielzeit war es, meine ich, gab es den Penalty, genau, 19:39, hoher Stock gegen Jake Guentzel. Und dann dieses Überzahlspiel mit rein in die Overtime und Juraj Slafkovský mit dem Hattrick. 4:3 Sieg für die Montreal Canadiens. Spiel 1 geht an das Team aus Kanada. Es waren 5 Powerplay-Tore insgesamt. Tampa mit einer Quote von 2 von 5, 40%. Montreal mit 3 von 5, die 60%. Und entführen direkt mal das Heimrecht. Danach natürlich, übrigens sei zu erwähnen, Victor Hedman weiterhin nicht mit dabei. Da hat auch John Cooper gesagt, dass er wahrscheinlich nicht zum Einsatz kommt in dieser Serie. Und aus Sicht von Tampa musste man so ein bisschen drüber nachdenken, dass man vielleicht disziplinierter sein sollte, denn das Powerplay von Montreal ist eben da sehr, sehr gut gewesen. Und das war dann, glaube ich, so das Ziel für Spiel Nummer 2. Und man hat Scott Sabourin zurückgeholt, was ja durchaus ein Tough Guy ist, eher ein AHL-Spieler und vielleicht auch ein kleines Signal senden sollte in Richtung Montreal. Und der wird auch noch ein Thema sein in Spiel Nummer 2. Wieder Brandon Hagel mit einem Tor, die Führung nach 8 Minuten und 40 und nach 14 Minuten und 20, da ging die große Keilerei los. Insgesamt 11 Strafen gab es und erstaunlicherweise keine Strafe wegen Faustschlags. Und das Ganze erinnerte mich in Teilen an eine Szene vor 3 Jahren, muss das gewesen sein. Runde 1, Tampa Bay gegen die Toronto Maple Leafs, wo es auch dann ja, mehrere Duelle gab. Es waren gar keine richtigen Prügeleien, weil vor allem die Maple Leafs eigentlich gar kein Interesse daran hatten. Also auf Matthews wurde da, glaube ich, einmal quasi einfach so eingedroschen und so ähnlich sah das da auch aus. Natürlich haben sich die Canadiens gewehrt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die gar nichts gemacht haben. Aber es war halt wieder so, dass die Spieler von Tampa halt einfach mal erstmal zuschlagen, mit Handschuh, teilweise ohne Handschuh, mehr als 2 Minuten gab es irgendwie nicht. Und es gab, glaube ich, 2 plus 2 für Corey Perry. Aber ich weiß halt nicht, was diese Regelauslegung soll. Also, Playoff-Hockey, schön und gut, aber es kann nicht sein, dass die Lightning-Spieler dann immer einfach losschlagen dürfen und dass die Lightning-Spieler einfach in irgendeiner Form ja, dann für Unruhe sorgen. Also ich will nicht sagen, ne, dass die anderen Kinder von Traurigkeit sind, aber das war schon wieder für mich sehr, sehr grenzwertig und nicht so geahndet, wie ich mir das vorstelle, weil ich finde dann auch die Handschuhe ausziehen, dann muss ich halt auch mal konsequent sein und 5 Minuten geben. Ich meine, warum ziehen die denn die Handschuhe aus? Die ziehen die Handschuhe nicht aus, weil sie, keine Ahnung, irgendwie Hautprobleme haben, sondern die ziehen die schon aus, weil sie zuschlagen wollen. Und da finde ich, an der Stelle müsste man mal auf andere Art und Weise durchgreifen. Aber naja gut, also da wieder sehr, sehr viele Strafzeiten und es gab auch wieder ein Powerplay für die Canadiens. Lane Hudson mit dem 1:1 und vielleicht so ein bisschen wieder die Erinnerung auch bei Tampa, Mensch, also Strafen zu nehmen ist nicht unbedingt die beste Idee. Die Canadiens gingen im zweiten Drittel sogar in Führung. Da gab es meiner Meinung nach ein Fehler, entweder beim Wechseln oder bei der Zuordnung bei Tampa Bay. Es war Anderson und Josh Anderson wieder mit einem Tor, im ersten Spiel schon, jetzt auch in Spiel Nummer 2 und dann ja sehr, sehr gut dann rausgespielt. Stand es also 2:1 für die Montreal Canadiens. Das war im zweiten Drittel, Ende des zweiten Drittels und auch da natürlich schon so ein bisschen Druck auch für Tampa Bay, denn mit 0:2 wollten die, glaube ich, nicht nach Montreal fliegen und dann war es tatsächlich Nikita Kucherov mit seinem ersten Tor nach 16 oder 17 Playoff-Spielen. Wie gesagt, ich habe euch das gesagt in der Vorschau auf die Serie. Er hatte schon gute Punkte gesammelt. Also immer noch, glaube ich, mehr als einen Punkt pro Spiel in den letzten Jahren, aber hat einfach nicht mehr getroffen. Und jetzt war das Ganze wieder der Fall. Der wichtige Ausgleich zum 2:2. Und dann gab es eine Szene, das war bei 17:45 im letzten Drittel. Puck ist in der Zone von Tampa Bay, die spielen den nach vorne, Josh Anderson hat, oder beziehungsweise er kommt von hinten wieder nach vorne, glaube ich, Josh Anderson fälscht den so ein Stück weit nach vorne ab, dreht sich dann und fährt rückwärts in die neutrale Zone und wird voll von Scott Sabourin von hinten umgecheckt. Er hat überhaupt keine Ahnung, dass der Gegner kommt, er ist verletzt, kann danach im Spiel nicht mehr mitmachen. Nur so erwähnt, der hat ein Tor gemacht in Spiel 1, er hat ein Tor gemacht in Spiel 2. Sehr, sehr wichtiger Spieler für die Canadiens. Und es gibt, sage und schreibe, 2 Strafminuten. Ich weiß nicht, was dieser Check mit irgendwas von Eishockey zu tun hat. Der Puck ist meterweit weg, der Gegner fährt rückwärts, der sieht ihn überhaupt nicht. Natürlich sind das 5 plus Spieldauer für Interference, da ist noch eine Verletzungsfolge mit dabei. Ich kann mir nicht erklären, wieso man da diese Strafe nicht sieht. Einfacher geht es gar nicht. Ich fand es übrigens wieder unfassbar dämlich in dem Fall von John Cooper, den ich sehr schätze. Der steht daneben, der steht 5 oder 6 Meter daneben und regt sich noch über den Call an sich auf. Also darüber, dass es überhaupt diese 2 Minuten gibt. Ich kann dieses Macho-Gehabe in den Playoffs nicht nachvollziehen. Es gab wir haben nachher Boston gegen Buffalo, da gab es eine gleiche Szene, da gab es eine Strafe, 2 Minuten wegen Crosschecks. Da gibt es 2 oder 3 Crosschecks hintereinander vom Spieler von Buffalo und Lindy Ruff tobt wie ein Rumpelstilzchen auf der Bank, dass es diese 2-Minuten-Strafe gibt. Ich verstehe nicht, warum man davon ausgeht, dass in den Playoffs Strafen nicht mehr gepfiffen werden. Das erschließt sich mir nicht. Dass man sagt, man will nicht kleinlich pfeifen, das kann ich vollkommen nachvollziehen, aber ich kann doch nicht das Regelbuch an einigen Stellen komplett ignorieren. Es gab ja auch in den letzten Jahren übrigens von euch auch immer mal Fragen und Anmerkungen, wo gesagt wurde, naja, es gibt ja gar nicht so viel weniger Strafen oder teilweise sogar mehr Strafzeiten als in der regulären Saison. Dazu muss man aber einordnen, wofür gibt es die Strafzeiten? Denn die Strafzeiten gibt es ja für extreme Vergehen, für die leichten Vergehen oder für normale Vergehen gibt es die dann nicht. Und es wird ja viel härter gespielt. Das heißt, ich würde jetzt mal sagen, sag mal, in einem regulären NHL-Spiel gibt es für 50% der Fouls eine Strafe. In Playoff-Spielen gibt es für, ich sag jetzt mal, 25% der Fouls eine Strafe. Und damit liege ich wahrscheinlich noch weit über dem tatsächlichen Wert. Also das erschließt sich mir nicht. Wie gesagt, das ist für mich ein absolut dreckiger Hit. Der Gegner sieht ihn nicht kommen. Der Spieler ist verletzt. Es ist ein wichtiger Spieler von Montreal. Und die gehen ohne den wichtigen Spieler dann letzten Endes in die Verlängerung. Allerdings muss man auch sagen, von diesem Hit mal abgesehen, Tampa Bay viel besser im letzten Spielabschnitt. Sehr dominant gegen Ende, vor allem bei 5 gegen 5. Sehr dominant in der Overtime. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 9 zu 2 Torschüsse bei 5 gegen 5 insgesamt in den letzten irgendwie 17 Minuten oder sogar 27 Minuten. So ähnlich war die Statistik. Und am Ende machen sie dann auch das Tor und es ist Friend of the Show, JJ Moser, der Schweizer. Face-off gewinnt vorher übrigens ein überflüssiges Icing von Kirby Duck. Das sind diese Kleinigkeiten. Puck nicht richtig rausgespielt, Icing genommen. Der Gegner kann sich das Matchup aussuchen, weil er zu Hause spielt. Und dann an der Stelle eben das Siegtor, schöne Bewegung von Moser, spielt sich da frei. Screen noch vorm Tor und keine Chance dann für Dobesch und in dem Fall dann das Tor und der Siegtreffer für Tampa Bay und zum Glück aus Sicht von Tampa Bay das 1:1 insgesamt in der Serie. Sehr, sehr ausgeglichen, finde ich, sehr physisch. Die beiden Teams mögen sich nicht, das zieht sich übrigens komplett durch den heutigen Abend. Alle mögen sich anscheinend nicht. Es gibt keine, weiß ich nicht, bei den anderen, ich glaube bei Anaheim gegen Edmonton war es in Spiel 1 noch, meine ich, ganz okay. Aber ansonsten ist extrem viel Gift drin in dieser ersten Runde und auch in diesen beiden Spielen. Vasilevskiy an der einen oder anderen Stelle nicht so souverän, finde ich. Immer noch nicht. Hat er in den letzten Jahren in den Playoffs auch gehabt, aber Montreal eben eine Stufe unter Florida und ich glaube, beide können mit diesem 1:1 ganz gut leben. Es waren ja auch zwei Verlängerungen, also im Grunde kann es auch in die eine oder andere Richtung anders kippen und dementsprechend denke ich, das Resultat passt auch und damit diese Serie 1:1 im Osten. Wir gehen weiter. Buffalo gegen Boston. Spiel Nummer 1, das erste Playoff-Spiel in Buffalo nach 14 Jahren langen Wartens. Die Fans, es war der Wahnsinn in der Eingangshalle. Die haben die schon reingelassen in die Eingangshalle. Also es war nicht an den Türen abgesperrt, sondern in der Halle waren unten Geländer quasi angebracht. Die wurden noch angeheizt von den Securities. Die hatten da schon Sprechchöre. Das war Stunden bevor dieses Spiel begann. Und es sind ja Platzkarten in den USA in, glaube ich, 90% oder 95% der Fälle. Und überhaupt keine Notwendigkeit, so früh da zu sein. Die wollten so früh da sein. Die wollten Stimmung machen. Die wollten ihr Team zum Sieg schreien. Und es ging los, selbstverständlich, mit einer Führung für die Gäste, die, finde ich, ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht haben. Lange Zeit in Partie Nummer 1. Morgan Geeky mit der Führung für Boston. Richtig gut eingestellt von Marco Sturm. Schuss von Pastrnak. Broken Play zieht sich auch durch so ein bisschen durch die Playoffs. Und der Schuss dann eben von Geeky geht rein. Und wieder eine ähnliche Szene, sehr, sehr ähnlich zum 1:0 im letzten Drittel. Dann Lindholm mit dem zweiten Treffer. Und so ein bisschen Ruhe war dann schon eingekehrt in Buffalo. Also die wussten auch, okay, jetzt 0:2, letzte Drittel, das wird schwer. Und dann kam ja erst Tage Thompson und dann die ganze Büffelherde sozusagen. Also erstmal das 2:1, schöner Wraparound mit der Rückhand, also vom hinterm Tor. Kein Vorwurf da an Swayman. Dann das 2:2 von ihm, auch gut abgeschlossen aus der Situation von der Seite raus. Samuelsson mit dem 3:2 und das war innerhalb von 4 Minuten und 34, glaube ich, grob waren es, die Tore auseinanderlagen. Also die Tore 1:2, 2:2 und 3:2. Am Ende noch ein Empty-Net-Goal als Sicherheit obendrauf. Das brauchten sie auch, weil David Pastrnak tatsächlich nachher nochmal auf 3:4 verkürzt hat. Aber Buffalo zieht so ein bisschen den Kopf aus der Schlinge und sorgt eben dafür, dass die Fans jubeln können. Der erste Sieg auch dann ebenfalls seit 14 Jahren und die Sabres gehen in dieser Serie mit 1:0 in Führung. Übrigens ganz interessant, vor dem Spiel gab es ziemlich viele Unstimmigkeiten um Marco Sturm. Der soll, oder der hat in Interviews ja eben so ein bisschen sinngemäß auch über den Stil gesprochen, dass sie ihren Stil durchdrücken wollen und so weiter und so weiter. Und das hat in Buffalo für ein bisschen Unruhe gesorgt. Also das kam da nicht so gut an, auch bei den Spielern. Aber ja, fand ich jetzt alles legitim, was Sturm gesagt hat. Er war ja auch bei uns mit den deutschen Kollegen im Interview, hatte ihn ja auch reingeschnitten in die Vorschau-Sendung. Also das war jetzt für mich nicht unbedingt so, dass man da sagen muss, okay, an der Stelle ist da für mich ein Problem entstanden. Spiel Nummer 2 und vielleicht hat man auch so gedacht, naja, jetzt ist Buffalo so richtig drin, ne? Die haben 2 Drittel gebraucht, dann haben sie die Tore relativ schnell hintereinander gemacht, jetzt 1-0 Führung. Aber erstmal im ersten Spielabschnitt ist gar nichts passiert. Da gab es keine Tore für beide Teams. Und im zweiten Spielabschnitt waren es dann die Bruins, die in Führung gegangen sind. Victor Arvidsson, da kann man schon drüber sprechen, ob Ukko-Pekka Luukkonen da einen Fehler gemacht hat. Spätestens beim 2-0 gab es aber gar keine Diskussion. Morgan Geekie aus der Mitte des Eises lupft den einfach in Richtung Tor und ja, im Prinzip ein Anfängerfehler. Also meiner Meinung nach musst du den Körper dahinter bringen als Torhüter, dass, wenn der Puck aufspringt, der Puck gegen deinen Körper springt. In dem Fall ist es aber so, dass Ukko-Pekka Luukkonen da ja so seitlich steht. Der Puck hüpft, springt ihm über den Fanghandschuh, über den Schoner drüber und geht ins Tor. Es steht 0-2 aus einer Null-Torchance von Morgan Geekie. Gibt noch ein Powerplay obendrauf von Powerplay-Tor von Pavel Saka, 3-0 nach 40 Minuten und statt einer Schlussoffensive gibt es direkt erstmal die kalte Dusche. 16 Sekunden sind gespielt in Drittel Nummer 3 und so ein bisschen übermotiviert gehen die Sabres vorne rein. Hinten entsteht ein 1-2 und es entsteht das zweite Tor von Victor Arvidsson, 0-4 direkt zu Beginn des letzten Drittels. Sie verkürzen dann nochmal mit so ungefähr 5 Minuten zu spielen noch, 1-4, 2-4 innerhalb von einer Minute und 8 Sekunden. Da war es so, man konnte man vielleicht nochmal ein bisschen denken, okay, Boston wackelt, aber letzten Endes bringen die den Auswärtssieg nach Hause. Es steht 1-1 auch in dieser Serie und da glaube ich eher, dass die Bruins zufrieden sind, weil sie über weite Teile der beiden Spiele den Stil bestimmt haben, weil sie über weite Teile, finde ich, sehr gut auswärts agiert haben. Natürlich, Advanced Metrics sprachen teilweise für Buffalo, aber du musst das da noch umsetzen und so ein bisschen das Powerplay ist aktuell zahnlos von Buffalo und vor allem Ukko-Pekka Luukkonen mit mindestens einem großen Fehler, vielleicht sogar 2 Fehlern in Spiel Nummer 2. Alex Lyon hat dann zum Schluss gespielt, das letzte Drittel und das wird jetzt auch ein Thema sein, wer spielt in Spiel Nummer 3 in Boston im Tor der Buffalo Sabres. Auf jeden Fall 1-1 diese Serie. Dann gehen wir rüber in den Westen und es gab natürlich eine Premiere. Warum? Weil es die erste Playoff-Partie in der Geschichte der Utah Mammoth gab. Spiel Nummer 1 gegen die Vegas Golden Knights, das Auswärtsspiel in der T-Mobile Arena. Und es war tatsächlich so, dass sie in Führung gegangen sind. Logan Cooley schreibt Geschichte, erster Tor in den Playoffs für die Utah Mammoth. Beim ersten Drittel, Anfang des zweiten Drittels, Colton Sissons gleicht aus. Dann Kevin Steenlund mit dem 2-1 für Utah. Das war ein Eigentor von Korzak quasi, also Schuss oder eigentlich schlänzt er den von außen so grob Richtung Tor, sah erst nach einem Torwartfehler aus. Von Carter Hart, aber das war es dann nicht. Und dementsprechend das 2-1 wieder die Führung. Es geht mit einer Führung für Utah ins letzte Drittel, aber da dann Mark Stone und Nick Doubt, Mark Stone im Powerplay und Nick Doubt innerhalb von unter 2 Minuten mit den Treffern zum 2-2 und zum 3-2. Ivan Babachev hinten aus noch mit einem Empty Net Goal. 4-2 Sieg. Fand ich auch verdient für Vegas, die immer so ein bisschen da den Eindruck erweckt haben, wenn sie jetzt ernst machen, wie das dann im letzten Drittel war, dann sind sie das bessere Team. Aber ich fand, Utah hatte einen munteren, einen guten Auftakt in dieses erste Spiel und war da durchaus besser unterwegs und nicht so nervös, wie man das vielleicht hätte erwarten können. Wir gehen rein in Spiel Nummer 2 und diesmal der bessere Beginn für Vegas. Ein Powerplay-Tor durch Mark Stone zur Führung, aber hier steht jetzt Mackenzie Weegar Es war quasi wieder ein Eigentor der Vegas Golden Knights, ist ganz interessant. Das war diesmal, glaube ich, Braden McNabb, der den Puck da selber reinkickt. Natürlich nicht absichtlich, ja, aber ist dann einfach ein Eigentor unglücklich gelaufen, unglückliche Situation. Und damit das 1:1. So stand es nach 20 Minuten. Dylan Gunther bringt die Gäste in Führung, aber sehr schnell dahinter das 2:2 durch Ivan Barbashev. Ein wirklich schönes Tor von ihm. Schöne Einzelaktion. Ein Fehler erst beim Rausspielen beim 1:2 von Vegas. Dann der Fehler bei Utah. So ähnlich. Und dann eben schöne Aktion von Barbashev. Es geht mit 2:2 ins letzte Drittel. Und dann relativ lange nichts. Und Logan Cooley mit seinem zweiten Playoff-Tor. Und dann eben wieder Geschichte geschrieben. Der erste Siegtreffer in der Geschichte der Utah Mammoth. Nach exakt 14 Minuten zum 3:2 nachgestochert. Und das ist auch das Endergebnis. Damit steht es in dieser Serie im Westen ebenfalls 1:1. Und ich finde, da kann Utah sehr, sehr zufrieden sein. Guter Beginn. Und sie haben sich nicht einschüchtern lassen. Sie haben sich durch die Führung in Spiel 2 nicht einschüchtern lassen. Auch durch das Ende von Spiel 1 sind sie nicht in Panik verfallen in der nächsten Partie. Bei Vegas ist es im Prinzip für mich ein Abbild der Saison. Sie können, wenn sie wollen und wenn alles klappt, sehr, sehr gut spielen. Es sind aber auch Phasen dabei, wo sie unsicher wirken, wo sie Fehler machen. Hinten lange nicht so souverän, wie das in den im Meisterjahr zum Beispiel der Fall war. Also da ist noch viel Optimierungsbedarf für John Tortorella und ich finde, das 1:1 nach 2 Spielen ist da verdient in dieser Serie. Und dann, oh, jetzt muss ich mal was trinken, sonst verliere ich ja gleich die Stimme. Dann gibt es die letzte Serie aus dem Westen, das ist die zwischen den Los Angeles Kings und Heimrecht haben die Jungs von der Colorado Avalanche. Das ist die letzte Serie, auf die ich heute schaue und an der Stelle ging es los in natürlich Denver und es war erstmal so, dass es ein sehr, ja, fand ich, Los Angeles-lastiges Spiel war, zum einen aufgrund des Deals und zum anderen auch, weil die einige gute Torchancen hatten am Ende. Auch Expected Goals-Wert der Partie war besser für die Los Angeles Kings. Die hatten ein paar Empty-Net-Situationen, wo sie hätten treffen können. Die hatten, finde ich, einen guten Gameplan, haben die Fs überhaupt nicht ins Tempo kommen lassen, haben da sehr, sehr gut, finde ich, auch die Wege dicht gemacht. Das sah schon extrem gut aus. Sie haben das Powerplay der Fs, was teilweise ja nicht existent ist, gut verteidigt. Sie haben auch selber Strafen erzwungen, also das muss man schon sagen. Dann gab es eine Szene, wo es das vermeintliche 1:0 gab für die Fs. Und da war es so, dass Drury hinter Drew Doughty fährt, dann Kontakt mit dem hat und dann in Anton Forsberg reinrutscht. Ja, ich bin der Meinung, dass man das nicht als Goalie-Interference pfeifen muss, weil der Kontakt eben da ist mit dem Verteidiger. Und natürlich gab es dann die Argumentation, ich fand es ganz interessant, bei Sky übrigens hatte Michi Leopold quasi pro Tor argumentiert und er hat dann aber wohl eine Nachricht bekommen von einem DEL-Schiedsrichter, dass der gesagt hat, nee, das ist schon Goalie-Interference, das darfst du nicht pfeifen. Meine persönliche Meinung ist, Doughty fährt natürlich rückwärts und dann war das Argument, naja, er sieht ja Drury nicht. Das Argument finde ich zieht nicht, weil Drury vorher 2 Meter rechts vor ihm ist. Das heißt, Doughty weiß ganz genau, der löst sich ja nicht in Luft auf. Das heißt, der wird hinter mir langfahren. So, dass Doughty nicht die Pflicht hat, abzubremsen, ist mir auch klar. Aber genauso hat Drury ja nicht die Pflicht, auch noch dem Verteidiger auszuweichen. Er muss ja schon dem Torhüter ausweichen. Und die Schlittschuhe von Drury zeigten eindeutig den Weg an. Der wäre nie und nimmer in Kontakt gekommen mit Forsberg. War jetzt nicht ganz so extrem wie die Situation damals bei McKinnon und Nurse. Aber so ganz nachvollziehen konnte ich nicht, warum das dann unbedingt Goalie-Interference sein soll. Naja, war am Ende nicht spielentscheidend. Und es ging mit einem 0:0 nach 20 Minuten in die Drittelpause und dann war es natürlich Arturi Lekkonen, der das erste Tor erzielt. Nathan McKinnon an der Bande schön gearbeitet, einfach Richtung Tor gespielt und Lekkonen kickt sich den schön so auf den Schläger drauf. macht das 1-0, absoluter Spezialist für Playoffs, für typische Tore, auch das hatte ich ja erwähnt in der Playoff-Vorschau, dass Lekkonen da ein guter Kandidat ist und genau das hat er da gezeigt. In diesem ersten Spiel bringt die Avs in Führung, Logan O'Connor mit seinem ersten Saisontor, nicht nur in den Playoffs, sondern insgesamt dann nach 5:50 im letzten Spielabschnitt mit dem Insurance Goal so ein bisschen für die Avs. Es gab da auch richtig, richtig Stimmung, es gab Gift zwischen den beiden Teams. Es gab eine Szene, wo Kempi mit Makar sich behagt. Da war übrigens, das sah erst so aus, und das haben sie auch erst so kommentiert, als ob das nur Kempi war. Also Makar war da auch schon schön beteiligt. Allerdings kam dann danach Landeskog zu Kempi. Da muss ich sagen, haben zum Beispiel die Fs Glück gehabt, weil dann beide eine Strafe bekommen haben. Also Schiedsrichterleistung in dem Spiel war jetzt auch nicht so besonders. Und zwar auf beiden Seiten, fand ich, war die nicht so wirklich gut. War in Spiel 2 übrigens ähnlich. Ja, und dann ist es so, es steht 2-0. Im Prinzip denkt man, das Spiel ist durch, gibt aber noch eine Strafe gegen Brock Nelson wegen hohen Stocks. Es fällt ein Powerplay-Tor durch Panarin. Da gab es auch wieder Unruhe und da weiß ich nicht, ob das jetzt ja am Ende ein Punkt ist, über den man noch diskutieren muss. Der Puck war wohl draußen aus dem Drittel, beziehungsweise hat den Schiedsrichter getroffen und ist dann in die Bank gegangen und dann hätte es normalerweise Bulli außerhalb des Drittels geben müssen, gab es aber drin. Und es gab noch wieder diese üblichen Crosschecks gegen Devon Toews, wobei ich fand, er ist da schon vergleichsweise leicht jetzt gefallen vor dem 2-1. Sei es drum, LA verkürzt, nimmt sich aber danach selber die Chance auf den Ausgleich, ebenfalls durch eine Strafzeit wegen hohen Stocks durch Joel Armia. Und damit bleibt es beim 2-1 in Spiel Nummer 1 für die Colorado Avalanche. Ein hart erarbeiteter Sieg, aber die Avs bewahren erstmal das Heimrecht. Es geht in Spiel Nummer 2 und ich muss sagen, ich war sehr überrascht, dass es keine wirkliche Veränderung gab in der Art und Weise, wie diese Partie aussah. Ja, die Avs waren ein bisschen besser, fand ich. Das muss man schon sagen und sie hatten am Ende auch bei 5 gegen 5 Expected Goal 3,4 ungefähr zu 0,9, also schon deutlich besser. Aber trotzdem war das immer noch so, sie hatten natürlich auch in Spiel 1 auch ein bisschen Pech mit Pfosten, in Spiel 2 auch mit Pfosten und so weiter. Also wenn die reingehen, steht es auch schnell 2-3-0. Ja, das ist richtig. Aber es ist noch nicht so souverän, wie das vielleicht der Fall sein sollte, wenn man sagt, es spielt die Nummer 1 gegen die Nummer 8. Nur muss man auch sagen, Los Angeles macht das sehr, sehr gut. Allerdings ist es auch so, bei 5 gegen 5 kam in Spiel 2 gar nichts mehr. Also sie mussten sich wirklich voll darauf konzentrieren, dass sie eben an dieser Stelle so gut verteidigen. Ansonsten war da nicht viel zu sehen. Wir hatten aber auch einige kontroverse Szenen. Und zwar hatten wir zum einen erstmal einen Penalty-Shot. Und zwar gab es den Penalty-Shot. Wann war denn der? Wo ist denn der? Ach ja, genau. Quinton Byfield im zweiten Drittel. Stand wieder 0-0. Powerplay für die Avs. Makar springt der Puck weg. Byfield schnappt den sich, ist alleine durch. Und in Realgeschwindigkeit sah es für mich auch so aus, als ob Makar Byfield ganz klar auf den Handschuh haut und dass es die Strafe geben soll. Dann gibt es die Zeitlupe und ich denke mir, was für eine Witznummer ist das denn? Makar trifft den Handschuh nicht. Und der Schiedsrichter steht meiner Meinung nach auch ziemlich gut. Übrigens, der Broadcast der Kings war in dem Fall eine ziemliche Frechheit, die dann auch noch, ja, man sieht ja deutlich, also da gab es nicht eine Zeitlupe, wo man deutlich gesehen hat, dass er ihn getroffen hat, weil er ihn nicht getroffen hat, konnte es nicht geben. Und dann war es so, warum gibt es da dann kein Review? Also natürlich kann man jetzt darüber diskutieren, über jede Strafe ein Review, aber ein Penalty-Shot finde ich schon so, dass man da irgendwo vielleicht mal überlegen sollte, einen Review zu machen und einfach, wenn du so klar erkennst, wie in dem Fall, dass es falsch ist, dann kostet dich das ja keine Zeit. Oder es dürfte eine Challenge geben oder sowas, finde ich schon, dass es da die Möglichkeit geben sollte. Aber gut, gab es nicht in dem Fall. Es gab den Penalty-Shot, wurde gehalten von Wedgwood und Byfield verpasst. Und es gibt dann eben entsprechend wieder eine Drittelpause. Es steht 0-0, also 1-0 nach 40 Minuten in Spiel 1, 0-0 nach 40 Minuten in Spiel Nummer 2. Und tatsächlich gehen dann am Ende sogar die Los Angeles Kings in Führung. Wieder durch Panarin, wieder durch ein Powerplay-Tor. Also wieder Panarin. Es war wieder ein Powerplay-Tor, so wie in Spiel 1. 13 Minuten und 4 waren rum, also nicht mehr ganz so lange. Aber der Kapitän besorgt den Ausgleich, Gabriel Landeskog, mit dem 1:1, 3 Minuten 35 vor Ende. Und dann geht es in die Verlängerung. Und es gab schon Phasen in dem Spiel, wo ich gesagt habe, okay, also Los Angeles hat da vieles richtig gemacht. Ich fand auch gegen Ende waren sie sogar teilweise das bessere Team, aber auch so richtige Chancen haben sie sich nicht rausgespielt. Und dann nachher Nicola Ra schön vorbereitet und erarbeitet durch Josh Manson und Nazem Kadri. Und es gibt den Siegtreffer in der Verlängerung und die Avs gewinnen auch Spiel Nummer 2. Beide Partien 2:1, Spiel 2, 2:1 nach Verlängerung. Und natürlich kannst du sagen, aus Avs Sicht, da ist vieles, was noch besser laufen kann, was runterlaufen müsste. Aber du hast das Heimrecht gewahrt, du gehst mit 2:0 nach Los Angeles und die müssen irgendwann sich dann auch mal überlegen, dass es natürlich eine Idee ist, zu sagen, okay, wir verteidigen hier alles weg und wollen eben defensiv spielen, nur irgendwann müssen sie auch selber treffen. Jetzt gibt es natürlich den letzten Wechsel in den Partien 3 und 4. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich ein Vorteil für Los Angeles ist, der sich sehr auswirken wird. Und ja, da würde ich eher erstmal sagen, dass da die Avs jetzt klar im Vorteil sind. Die können auch befreiter aufspielen. Ich glaube, auch da wird es vielleicht ein paar Räume mehr geben. Und die ganz großen Jungs, die müssen alle irgendwann noch kommen. McKinnon, Netschers. Ach ja, da fällt mir übrigens noch eine Sache zu ein. Der Hit von, warte mal, wer war das denn beim Penalty? Mickey Anderson. Das ist ein Hit to the head gegen Martin Netschers. Der Principal Point of Contact ist ganz klar der Kopf. Er blutet aus der Nase, wird dann rausgenommen vom Concussion Spotter. Und am Ende ist es dann so, es gibt dafür 2 Minuten und es gibt sogar noch 2 Minuten obendrauf für die Avs, weil dann Brad Kulak meint, weil die Strafe nicht genommen wird, da ihn quasi zu rächen. Also das war schlecht. Dann gab es eine Szene, wo Brent Burns 2x Panarin checkt, meine ich, auf dem Boden liegt. Auch das hätte man ja klar als Strafe werten müssen. Also auch da wieder auf beiden Seiten fand ich schlecht. Es gab diesen Penalty-Shot, der keiner war. Durchweg sehr, sehr komische Leistungen durch die Schiedsrichter in den beiden Partien. Also wie gesagt, auf beiden Seiten. Und ja, also nicht würdig dem, was da auf dem Eis passiert. Ich hoffe, dass das jetzt bei den Spielen in Los Angeles ein bisschen besser ist und da besser funktioniert. Auf jeden Fall da die Avs klar im Vorteil und jetzt mit 2:0 unterwegs nach Kalifornien. Das also das kurze Fazit über diese 4 Serien. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Da sehr, sehr gerne natürlich auch Feedback, was euch da fehlt, was ihr gerne dann an der Stelle mehr hättet, was vielleicht auch zu viel ist. Vielleicht rede ich da auch, obwohl ich es verkürzt habe, noch zu lange. Und es ist euch ein bisschen zu detailliert. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da auch euch kurz zu äußern würdet. Jo, und ansonsten sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf 2 Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort, oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.